Liebe Freundinnen und Freunde, ich danke, dass Sie heute dabei sind. Das Thema heute ist die Verbindung der Zündung der Chanukka-Lichter mit der Heiligkeit der Synagoge. Wie wir nämlich an alle wissen, gibt es einen Brauch, um nicht nur, wie die Halacha das verlangt, zu Hause Chanukka-Lichter zu zünden. Die Halacha ist, Ner Ish Uveto, jeder hat zu Hause zu zünden. Was für Leute wie ich zum Beispiel zu sehr interessanten Folgen führen kann, weil ich bin häufig beruflich unterwegs. Was wäre, sollte ich heute Abend den Nachtzug nehmen? Das ist so eine interessante Frage. Aber das ist nicht das Thema des heutigen Shiurs. Also ich zeige mal aber, dass es echte halachische Folgen zu dieser, also praktische halachische Folgen zu diesem Text von unseren Weisen, Ner Ish Uveto. Also jeder hat zu Hause zu zünden. Hat man zu Hause nicht gezündet, dann hat man seine Pflicht nicht erfüllt. Es gibt sehr interessante Auseinandersetzungen, was mit Obdachlosen ist. Es gibt Obdachlosen, die die Nacht in so einem Obdachlosen, man soll es nicht Hotel nennen, es ist so gewaltig,
Asyl. Wenn
ich
das
nicht, aber ja, Asyl verbringen. Die haben dann natürlich einen Ort, wo sie nachts sind. Aber die richtig auf der Straße sind, Gott behüte, dann gibt es eine echt halachische Frage, können sie Chanukka-Lichter zünden oder nicht? Es heißt, Madlik befetach beto mibachutz. Batefach hasamuch lefetach beto mibachutz. Man soll in der Nähe des Türrahmens an der Außenseite zünden. Und dann gibt es die Auseinandersetzung, was ist, wenn jemand das nicht kann, entweder weil er nicht eine Tür zur Straße hat oder weil er auf einem Stockwerk wohnt und dann nutzt man das Fenster, was außerhalb Israel am häufigsten getan wird. Aber die Grundhalacha, die Grundverordnung ist, das bei der Tür zu zünden. Und wer keine Tür hat, ja, was tut er dann? So eine interessante Auseinandersetzung. Dann gibt es aber eine Halacha. Es gibt einen sehr alten Minhag, den wir im gesamten Volk Israel einhalten, dass wir in den Synagogen auch Chanukka-Lichter zünden. Damit erfüllen wir unsere Pflicht nicht. Oder wenigstens nicht für 99% der Leute. Es kann mal eine Situation geben, wo jemand mit dem Zünden in der Synagoge seine Pflicht erfüllt, aber das ist eine seltsame Sache. Aber es gibt so einen Minhag. Es gibt auch im 20. Jahrhundert ein Phänomen, wobei Leute auf der Straße zünden, damit meine ich nicht auf der Straße vor ihrem Haus, sondern einfach auf einem öffentlichen Ort. Sehr bekannt sind die Chanukka-Lichter-Zündungen von Chabad. Und dann auch, wenn man Anlässe zu Chanukka durchführt, dass man dort die Chanukka-Lichter zündet und eigentlich denken sich die Organisatoren immer so ein, dann werden wir Chanukka-Lichter zünden, wen beehren wir damit? Nicht so häufig stellen sich die Organisatoren die Frage, ob man überhaupt Chanukka-Lichter an so einen Anlass zünden soll. Es sind nicht nur Gemeindeanlässe, es kann auch vorkommen, dass eine Bar Mitzwa oder eine Hochzeit zu Chanukka gefeiert wird. Die Menschen sind dort, die Mitzwa ist, Chanukka-Lichter zu zünden. Also es geht von mehr oder weniger Sonnenuntergang, Anbruch der Nacht, bis der Marktplatz leer ist, das heißt, die Geschäfte sind alle zu. Wer zu einer Hochzeit oder zu einem Bar Mitzwa geht, kann wohl dort von, sagen wir mal, 17 Uhr bis 23 Uhr sein, bis 00 Uhr. Und das ist schon sicher Atschetichle Regel Minashuk. Also was macht man dann? Und dann kommt natürlich der Vorschlag, könnte man nicht bei der Simche zünden. Denn sonst, was ist die andere Alternative? Die andere Alternative ist zu akzeptieren, dass Chanukka Menschen eine Verantwortung haben. Und man kann nicht um 17 Uhr anfangen, sondern man muss ein bisschen später anfangen, damit die Menschen um 16.30 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr, also jeder nach seinem Minhag zündet und erst dann eine Stunde später, also eine halbe Stunde später frei wird und dann muss man noch bis zur Simche kommen. Also vor 18 Uhr tut sich gar nichts, vielleicht vor 19 Uhr sogar. ja, je nach wie weit man von dort, wo die Menschen wohnen, feiert. Also diese halachische Fragen werden von den Poskim gestellt. Und eigentlich, obwohl es ganz viele Leute sich dieser Kontroverse nicht bewusst sind, gibt es eine Kontroverse. Denn das Sprechen einer Bracha, wo wir keine Pflicht haben, die Bracha zu sprechen, ist nicht halachisch frei oder halachisch eine Wahlsache. Es ist nicht 100% richtig, was ich jetzt gesagt habe. Ich werde das besser definieren. Es ist, die Gemara sagt, dass es verboten ist, um den Namen Gottes umsonst zu erwähnen und insbesondere den Namen Gottes im Rahmen einer Bracha umsonst zu erwähnen. Was heißt umsonst? Ich habe gerade einen Schluck Wasser genommen, habe dafür Chakol Nebidvaro gemacht. Jetzt nehme ich noch ein Glas Tee und den hatte ich auf dem Tisch vorher. Das heißt, ich wusste schon, ich werde jetzt Wasser trinken und Tee trinken und ich mache nochmals Chakol Nebidvaro. Warum mache ich nochmal Chakol Nebidvaro? Weil es mir eingefallen ist, ich finde den Tee nett. Das darf man nicht tun. Das ist eine Verletzung, das heißt eine Bracha Levatala, das ist eine Verletzung, sagt die Gemara, vom Verbot, vom Torahverbot, den Namen Gottes umsonst zu erheben. Jetzt, wenn man den Namen zu erheben, ist so ein technisch-biblischer Ausdruck, da bedeutet eigentlich, den Namen Gottes im Rahmen eines Schwurs zu erwähnen. Man soll nicht einfach so ohne Bedarf schwören. Es kann mal vorkommen, dass jemand keine andere Wahl hat, als einen Schwur abzulegen. Man ist im Beit Din, es gibt eine Streiterei, es gibt ungenügend Beweise, es gibt ungenügend Zeuge. Man kommt nicht davon rum, dass ein Verdacht besteht, Partei A hat Ansprüche auf Partei B, aber die nicht leicht geltend zu machen sind, weil eben es fehlt an Beweise. Und das kann dann eine Situation werden, wo eine der beiden Parteien schwören soll. Und wenn man einen richtigen, vollständigen Schwur, normalerweise macht man das nicht, aber es kann auch vorkommen, dass man einen richtigen, vollständigen Schwur ablegt. In diesem Fall erwähnt man dabei den Namen Gottes. Das soll man nur mit größter Sorgfältigkeit und größter Zurückhaltung tun. Das ist etwas, das wir echt nicht zu tun haben. Lo tisei Hashem, Hashem Elokecha Lashav. Ja, nicht den Namen Gottes umsonst zu erheben. Aber die Gemara sagt, dass wenn wir eine Bracha sprechen, dass das mit so einem Schwur gleichzustellen ist. Und wer die Bracha umsonst spricht, verletzt dieses Verbot. Es streiten sich hier Ashkenazim und Sephardim, ob wir diese Gemara wörtlich oder metaphorisch zu nehmen haben. Das heißt, dass es verboten ist, ist klar. Die Frage ist nur, ist es ein Verbot von der Torah? Oder ist das ein rabbinischer Verbot, der sich an dem Torahverbot bezüglich des Schwurs anlehnt? Sephardim sagen, es ist von der Torah verboten. Entsprechend sind Sephardim viel mehr zurückhaltend, meistens, wo es dazu kommt, eine Bracha zu sprechen, wo es nicht 100% klar ist, dass man sie sprechen soll. Ashkenazim sind ein bisschen locker und das äußert sich zum Beispiel in der Frage, ob Frauen, wenn sie freiwillig eine für sie nicht verpflichtete Pflicht, also was nicht für Frauen eine Pflicht ist und Frauen dennoch diese Mitzvah machen, ob sie dabei bei der Erfüllung so einer Mitzvah eine Bracha machen oder nicht. Konkret zum Beispiel in der Sukkah sitzen. Frauen müssen nicht in der Sukkah sitzen, weil es ist eine sogenannte Mitzvat Aseh Shazman Gerama, ein zeitgebundenes Gebot. Davon sind Frauen häufig befreit. Ich sage häufig, weil es Ausnahmen gibt. Zum Beispiel Chanukka-Lichter, die nicht von der Tora sind, aber es ist eine Ausnahme, in dem Frauen die gleiche Pflicht als Männer haben. Aber in der Sukkah sitzen müssen Frauen nicht. Wenn eine Frau dennoch in der Sukkah sitzt, ist die Frage, darf sie eine Bracha dafür sprechen oder nicht? Und da sagen Sephardim nein und Ashkenazim sagen ja. Wer mehr über diesen Aspekt lesen möchte, kann eigentlich einen Artikel von meiner Wenigkeit lesen, die auf meine Webseite zum Beispiel zu lesen ist. Ich habe das im Wayu Lamdan vor circa 2 Jahren veröffentlicht. Und das bezieht sich auf die Frage von Tkiat Shofar für Frauen. Und dort wird das Ganze ausgelegt. Auch interessant ist diese Hinsicht eine Dvar Torah, die heute erschienen ist, unter der Schirmherrschaft von Orot Chaim, von Hadassah Wendel, wo sie eigentlich die besondere Aspekt von Chanukka für Frauen hervorhebt. Aber ich möchte zurück zu unserer allgemeinen Auseinandersetzung kommen. Also, es gibt ja Differenzen zwischen Aschkenasim und Sfardim, aber was klar sein soll, ist, hier Aschkenasim sehen hier ein genug großes Bedürfnis, halachisches Bedürfnis, dass man Frauen erlauben kann, diese Bracha, Asherki, Deshanu, Bemitzvotav, Vetzivanu, Neshev, Basuka zu sprechen. Umsonst erlauben es Aschkenasim auch nicht. Nur es heißt nicht umsonst. Es ist für die Erfüllung einer Mitzwa. Die Frau macht das zwar freiwillig, aber es ist dennoch die richtige Erfüllung einer eigentlichen Mitzwa. Und deshalb sind Aschkenasim der Meinung, dass die Bracha dabei gesprochen wird. Fast forward oder übertragen, in Übertragung auf Chanukka-Lichter zünden, soll klar sein, dass einfach, weil ich entscheide, um irgendwo Lichter zu zünden, dass das noch kein Erlaubnis schafft, also kein automatisches Erlaubnis, um eine Bracha dabei zu sprechen. Ich möchte mal drei Menorot zünden. Darf ich dreimal die Brachot sprechen? Nein, natürlich nicht. Ja? Also was ist mit dem Zünden in der Synagoge? Und das wird zu einem Thema unter den Rishonim. Der Minhag in der Synagoge zu zünden geht weit in unsere Geschichte, also weit. Wir haben eine sehr alte Geschichte. Aber dennoch, ich meine, mehr als 1000 Jahre ist weit zurück, auch für uns. Nicht sehr weit, aber weit. Und es geht zurück zu dieser Periode der Geonim, wo man gesagt hat, eigentlich war in der Gemara die Verordnung, dass man jeder soll für sich zu Hause zünden, aber man soll auch zu Hause öffentlich zünden, das heißt nach der Straße zu. Und das müssen wir heute nicht machen, weil es so viele Mitten gibt. Also heute meine ich jetzt nicht 2020, sondern ich meine im Jahr 1000, im Jahr 900, im Jahr 1492. 1939, 38. Also es gibt Zeiten, wo es echt einen blutigen Antisemitismus gibt. Und wenn man dann, wenn jemand dann vorbeikommt und sieht, ah, da brennen Chanukka-Lichter, toll, wir können ein paar Juden verprügeln. Ja? Unter solchen Umständen, schreiben die Geonim, müssen wir nicht zu Hause zünden. Es ist mit Pnei HaSakana, es ist gefährlich. Also müssen wir nicht an der Straßenseite zünden. Korrektur, wir zünden zu Hause. Interessant ist, ich habe einen echten spanischen Juden kennengelernt. Ich meine, Juden, die Familie war schon vor 100 Jahren in Spanien, als sehr wenig Juden in Spanien lebten, und die versteckten sich. Und er hat den Brauch noch in seiner Familie vor dem Zünden der Chanukka-Lichter, statt beim Fenster zu zünden, dass man die Rouladen nach unten zieht. Das ist noch diese übertragene Angst, der noch gilt. Ich hoffe, dass mittlerweile viele der spanischen Juden, so viele gibt es nicht, aber viele davon, sich nicht mehr daran gebunden fühlen, weil wenn wir die Gelegenheit haben, um an der Straßenseite zu zünden, sollen wir das auch so tun. Aber es ist sehr interessant zu sehen, wie jemand so eine Tradition mitbekommen hat. Diese Angst basiert ja auf etwas, sie ist nicht von nirgends gekommen. Und deshalb schreiben die Geonim, dass man zu Hause nicht beim Fenster oder bei der Tür zündet, sondern zu Hause. Und dann gibt es Vorschläge, zum Beispiel bei einer inneren Tür gegenüber der Mezuzah zu zünden, also innerhalb der Türöffnung, damit man Mitzvot an beiden Seiten hat. Das ist auch eine Auseinandersetzung, wenn man bei der Straßenseite zündet. Nur wenn man eben nicht an der Straßenseite zündet, weil es gefährlich ist, dann kann man diese Gedanke auch zu Hause, im Haus erfüllen. Und dann eben wird erklärt, dass man will dennoch Birsumenisse machen. Man möchte den Wunder bekannt geben. Und das ist einer der Gründe, die angegeben werden, weshalb man in der Synagoge zündet. Und dann stellen sich die halachische Autoritäten die Frage, naja, gut, okay, man hat sie eingeführt, aber im Talmud kennen wir das nicht. Also wieso machen wir eine Bracha? Eine der frühen Quellen, die diesen Minhag erwähnen, ist der Kolbo. Und der Kolbo gibt drei Gründe, weshalb wir in der Synagoge zünden. Und einer der Gründe ist der Grund, den ich gerade angegeben habe. Weil wir nicht mehr draußen zünden, dann zünden wir wenigstens so öffentlich. Wenn ich jetzt aufhören würde und ich mache jetzt eine Runde, frage, was heißt das konkret? So, wenn ich jetzt nicht in der Synagoge mehr, also nicht nur in der Synagoge zünden kann, sondern ich kann sogar auf dem Stephansplatz zünden oder für deutschsprachigen Nicht-Österreicher werde ich mal sagen.
Am Times Square.
Times Square ist sehr gut. Ja, ja, das passt. Das ist so ein schöner Beispiel. Dann, ja, wenn man das kann, wäre das nicht eine Erfüllung der gleichen Gedanke. Und ja, es ist eine Erfüllung der gleichen Gedanke. Nur der Kolbo bleibt nicht dabei, dass es nur einen Grund gibt. Da gibt noch andere zwei Gründe. Einen Grund, dass es Leute gibt, die sind halt obdachlos. Habe ich diese früher erwähnt? Ah, dachte ich schon. Aber jüdische Obdachlose und oder wenigstens vorübergehende Obdachlose, sie sind Reisende, die gerade jetzt Obdachlose sind. Und wo schlafen sie? In der Synagoge. Aus diesem Grund machen wir in der Synagoge auch Kiddusch. Bis zum heutigen Tag machen wir Kiddusch wegen einer Situation, die es in den meisten Synagogen nicht mehr gibt. Ja? Deshalb wurde das auch in vielen Synagogen abgeschafft. Das ist eine halachische Auseinandersetzung vor 500 Jahren. Jetzt, wenn man keine Gäste in der Synagoge hat, soll man dennoch Kiddusch sprechen oder nicht? Und aschkenasische Synagogen halten meistens diesen Recht, Brauch noch immer aufrecht, während sephardischen und Sfard-Synagogen diesen Brauch abgeschafft haben. In diesem Fall nicht wegen abweichenden Minhagim, sondern wegen der Frage, wie man auf geänderten, einer geänderten Situation, auf geänderten Gegebenheiten reagiert. Also, kommen wir jetzt zurück. Der zweite Grund ist also wegen der Gäste in der Synagoge. Das gibt es natürlich zu einer öffentlichen Zündung nicht. Ja? Dann gibt es noch einen anderen Grund, der angegeben wird, der sehr interessant ist. Es gibt Menschen, die wissen nicht, wie Chanukka-Lichter zu zünden. Sie kennen sich ungenügend aus und sie werden nicht zünden. Und für diese Leute gilt möglicherweise das Lichterzünden in der Synagoge, als dass wir tun sie damit von ihrer Pflicht befreien. Das Gleiche wird übrigens auf sehr schwacher halachischer Basis bezüglich des Kiddusch erwähnt. Ich sage sehr schwache halachische Basis, weil genau wie Chanukka-Lichter zünden ausdrücklich von unseren Weisen mit dem eigenen Zuhause verbunden wurde, gilt beim Kiddusch, dass man Kiddusch bei einer Mahlzeit macht. Kiddusch alleine nützt nichts. Sollte ich einfach so Freitagabend auf dem Weg von der Synagoge irgendwo eine Flasche Wein finden, sage, ah toll, ich mache jetzt Kiddusch und ich mache nur Kiddusch und gehe dann weiter, dann habe ich nicht eine Mitzwa, sondern eine Sünde gemacht. Ich habe nämlich eine Brachale Vatala gemacht. Diese drei Gründe werden vom Kolbo angegeben. Und interessant ist, dass, obwohl man manchmal glaubt zu verstehen, ja, okay, das ist der Grund, oder trifft dieser Grund zu oder nicht. Manchmal haben solche Überlegungen gegenübergestellten Wirkungen, als was man erwartet. Kurz gesagt, die Rishonim akzeptieren, mit wenig Ausnahmen, akzeptieren die Rishonim, dass man für das Kerzenzünden in der Synagoge eine Bracha macht, akzeptieren auch, dass man dabei seine Pflicht nicht erfüllt. Ja? Möglicherweise gibt es Menschen, wo es keine andere Wahl, also sicher Gäste in der Synagogen würden ihre Pflicht damit erfüllen, aber das ist ja eine Sondersituation. Menschen, die nicht wissen, ob sie damit ihre Pflicht erfüllen, ist das auch interessant, fragwürdig. Aber dann ist die Frage, wenn ich jetzt als wichtigste Grund die Veröffentlichung des Wunders darin sehe, heißt das, dass wir jetzt gehen können und auf der Straße zünden können und damit dazu eine Bracha sprechen. Und eigentlich gibt es diesen Vorschlag in allen, also in den gesamten alten Quellen bis vor einem Jahrhundert, oder ich habe jetzt nicht genau die älteste Quelle angeschaut, die vom Zünden auf der Straße spricht, aber das Phänomen auf der Straße zünden entsteht erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das tut Chabad einführen. Es gibt dann auch das etwas ältere Phänomen, um bei Anlässen zu zünden. Aber das ist auch ein relativ neues Phänomen und es wird in der alten halachischen Literatur, und ich meine mit alt, so bis im 19. Jahrhundert, gar nicht erwähnt. Und irgendwann, wie gesagt, habe ich nicht, ich habe eine Menge Quellen angeschaut, aber ich bin jetzt nicht, ich habe jetzt nicht versucht, einen Stichtag zu finden und zu sagen, 1873 oder 1954 oder was weiß ich, 1920, das ist der Tag, an dem die älteste Tshuva auf diesem Gebiet veröffentlicht wurde. Das weiß ich jetzt nicht. Aber es ist deutlich eine relative Erscheinung. Und viele Poskim, und ich habe hier eine Liste zusammengestellt, wie zum Beispiel jetzigen Zeit, 20. Jahrhundert und jetzige Zeit, Rav Dan Eurbach, Rav Shalom Yosef Eliashiv, Rav Chaim Gesund, sein Schwager Silberstein, Rav University, Rav Asher Weiss, der Rebbe von Rav Asher Weiss, der Klosenburger Rebbe, der das Lanyado-Spital in Natanja gegründet hat, war einer der großen Rebbes und Poskim im 20. Jahrhundert, chassidischer Posek. Rav Eliezer Waldenberg, bekannt auch als der nur ein kleiner Auszug der Poskim, die diesbezüglich gesagt haben, also der Satz ist Ende Chabo Elachidusho. Es ist ein Novum, dass man in der Synagoge zünden soll, weil es ja nur ein Minhag ist. Und normalerweise erlauben wir uns nicht, einfach wegen eines Minhags eine Bracha zu sprechen. Ja, zum Beispiel konkret würde es total also fehl am Platz sein, um eine Bracha zu sprechen, Asher Kideshanu b'Mitzvotav v'Tzivanu, weil manche Leute den Brauch haben, zu Kiddush während oder unmittelbar nach dem Kiddush Besamim zu riechen. Das gibt es in manchen Kreisen. Würde keiner dabei sagen, Asher Kideshanu b'Mitzvotav v'Tzivanu al Onek Shabbat oder L'Ariach Besamim, das ist der Schwachsinn. Natürlich macht man eine Bracha, Borem in Evsamim, weil das eine sogenannte Birkat HaNe'anin ist, eine Bracha für den Genuss. Aber für den Minhag soll man eine Bracha sprechen. Oder Menschen, die zu Parashat Vayishlach den Brauch haben, am Dienstag von Parashat Vayishlach, ja, so einen Ausschnitt aus der Parasha zu leihen, und das ist eine Sgula. Da macht man keine Bracha dazu. Das wäre eine Bracha Levatala, Zweifelsohne. Das ist einfach nicht, kann nicht toleriert werden, halachisch. Und entsprechend sagen sie, in der Synagoge zu zünden, ist ein Minhag, aber einer von den wenigen Minhagim, wo eine Bracha etabliert wurde, weil es so ein alter, universeller Minhag ist. Aber man kann nicht daraus entnehmen, dass man auch für das Zünden auf der Straße eine Bracha machen soll. Das ist nicht zwingend so. Andere Poskim waren lockerer diesbezüglich. Interessant ist, Rabbi Ovadia Yosef zitiert, wie Rabbi Ovadia Yosef das immer macht. Das heißt, er zitiert jeden, den er... Eine allgemeine Sache, wer einen Artikel zu irgendeinem rabbinischen Thema schreiben möchte, halachisch, und kann sich die Quellen im ursprünglichen Hebräisch anschauen, kann sie lesen, dann ist ein sehr guter Anfangspunkt immer, was Rav Ovadia Yosef geschrieben hat, weil er wirkt wie eine Enzyklopädie. Also seine Kenntnisse waren so gewaltig groß. Er hat so ein unglaubliches Gedächtnis gehabt. Das ist einfach ein super Ort, ist, um anzufangen. Rav Ovadia Yosef zitiert die dagegen sind. Und dann zitiert er auch jemanden, der dafür ist und akzeptiert, dass man sich darauf verlassen kann, was nicht heißt, dass Rav Ovadia Yosef begeistert war. Und dann schlägt er vor, dass man, dass man ein Mariv davnen soll, damit man soll Mariv davnen, damit der Ort wie eine Synagoge wirkt. Und dann in einer Sekunde darf man ja zünden. Und da kommen wir eigentlich zum eigentlichen Thema, den ich heute besprechen möchte. Alles bis jetzt, eine halbe Stunde, war eine Einführung, damit wir die gesamte halachische Parameter kennen und lernen zu schätzen, damit wir verstehen, worum es jetzt geht. Die ganze Frage, die ich heute besprechen möchte, hat für Chabad zum Beispiel keine Bedeutung. Chabad ist der Meinung, dass man eine Bracha machen kann für das Zünden auf dem Stephansplatz, für das Zünden auf dem Times Square und für das Zünden auf, also wo es nur Leute gibt, die zuschauen. Da gibt es auch eine halachische Auseinandersetzung. Man soll nicht denken, dass sobald man glaubt, dass man auf der Straße zünden darf, dass es keine halachischen Parameter mehr gibt. Es gibt sie weiterhin und kann das auch besprechen. Zum Beispiel gibt eine der bekannten Tshuwot, die den Brauch von Chabad akzeptieren und vielleicht sogar gutheißen, ist Responsen Asnit Beru von Rav Silber im 20. Jahrhundert, spät 20. Jahrhundert. Er sieht darin eine Erfüllung des Geistes der Zündung in der Synagoge, nämlich diese Idee von Pirsume Nisse, um den Wunder bekannt zu geben. Und allerdings sagte er, deshalb geht das nur, wo es richtig öffentlich ist, also an einem großen Platz. Aber nicht, dass jeder an seiner Straßenecke eine Menorah öffentlich zünden soll, mit der er sowieso seine Pflicht nicht erfüllt. Und erst nicht, dass dann zu jeder Bar Mitzwe und Hochzeit für die Gäste gezündet wird. Das ist dann nicht vertretbar. Es muss echt eine Steigerung der Verkündung des Wunders sein oder es ist nicht gestattet. Andere betonen, wo habe ich das jetzt gesehen? Ich glaube, das ist von Rav Mordechai Eliyahu. Ich bin nicht ganz sicher. Man braucht ein Minyan. Ah, ich habe es gerade von Rav Yitzchak Yosef, vom Sohn von Rav Ovadia Yosef gesehen. Man braucht unbedingt ein Minyan. Wenn man nicht ein Minyan hat, dann bringt es nichts, sagt Rav Yitzchak Yosef. Ein Minyan heißt nicht einfach 10 jüdische Männer. Das ist noch kein Minyan, weil es muss ja vergleichbar sein mit der Synagoge. Aber Ovadia Yosef hat gesagt, dass man dort davnen soll. Sagt er, wenn 10 jüdische Männer sich versammeln und sie lernen gemeinsam Torah, sie tun etwas durchführen, dass sie zu einem... Er nützt das Wort Kavua. Sie haben sich hier etabliert an diesem Ort. Heute Abend machen wir hier eine Gruppe und wir tun heilige Dinge durchführen. Ja? Erst dann wird diese Gruppe als Minyan gelten und erst dann ist es möglich, eine Bracha beim Zünden zu sprechen. So Rav Yitzchak Yosef. Das heißt, auch die erlauben, auf der Straße zu zünden, sind nicht zwingend der Meinung, dass das ohne Erfüllung weiterer Bedingungen möglich ist. Aber das ist für diese Einstellung, dass man auf der Straße erzünden kann, akzeptieren. Die Mehrheit der Poskim ist dagegen. Oder ist entweder dagegen oder erlaubt es gerade so, ja, nein, okay. Aber das heißt, sie sagen dann, wie Rav Ovadia Yosef sagt, Yeshal Milismoch, man hat auf was sich zu stützen. Heißt nicht, dass Rav Ovadia Yosef davon begeistert ist. Rav Silber ist begeistert, Rav Ovadia Yosef ist nicht begeistert. Aber er erlaubt es, das stimmt, das muss man auch schon gestehen. Also für die es nicht erlauben, entsteht heuer für Deutsche, die künftig zuhören werden, heuer heißt im jetzigen Jahr, entsteht heuer eine halachische Frage, die es in normalen Jahren nicht gibt. Und die halachische Frage ist, in der Synagoge darf man zünden. Aber es gibt viele Orte, wo man gerade jetzt nicht in den Synagogen betet oder wo nur einen kleinen Teil des Publikums in der Synagoge betet und die meisten. Aber ganz viele Leute wollen weiterhin mit Minyan beten. Ja? Wir sprechen nicht von solchen Synagogen, wo wenn man sagt, okay, es gibt jetzt eine Pandemie, dann gibt es nur Platz für 10 Leute und alle anderen gehen zum Café. Das ist jetzt nicht, was gemeint ist. Sondern die Menschen wollen beten und sie wollen mit Minyan beten, sie wollen das Richtige tun und versammeln sich auf der Straße. Und sie haben ihren Straßeneck, wo sie täglich zum Minyan gehen. Soll man dort Chanukka-Lichter zünden, ja oder nicht? Und da gibt es faszinierende Auseinandersetzungen. Auseinandersetzungen, die uns eigentlich zum Teil zurück zu Rabbi Yosef Karo, dem Autor des Shulchan Aruch, führen und seinen Quellen. Und vielleicht ein zusätzlicher Grund für die Verordnung für das Zünden in der Synagoge, den wir bisher nicht erwähnt haben. Wir haben bis jetzt drei Gründe erwähnt, ja, die nicht wissen oder nicht können. Nicht wissen oder sie sind obdachlos. Wir haben noch einen anderen Grund erwähnt für Pirsu Benisse. Es gibt noch einen anderen Grund, auch in der gleichen Quelle. Nämlich, in der Synagoge zünden wir aus einem ganz anderen Grund, der mit den üblichen Auseinandersetzungen von Neron Chanukka gar nichts zu tun hat. Also gar nichts ist übertrieben, aber sehr wenig. Also ich meine, halachisch gar nichts. Im Geiste sehr viel, aber halachisch gar nichts. Was meine ich? Die Synagoge ist heutzutage der einzige heilige Ort, den wir in unseren Gemeinden haben, der zugänglich ist. Manche von uns treffen sich wöchentlich zum Lernen von Talmud, ja, Gemara, Masechet Megillah, und dann haben wir in den letzten Wochen uns mit der Heiligkeit der Synagoge auseinandergesetzt. Achtung, das ist kein Anfängerschur, das ist auch kein super Experte-Schur, aber es ist kein Anfängerschur. Es ist ein für Leute, die schon Talmud mitlesen. Jedenfalls, wir haben uns die Frage gestellt, also während wir das dort gelernt haben, was die Quelle der Heiligkeit der Synagoge ist. Wie entsteht diese Heiligkeit, dass eine Synagoge heilig ist? Und wir haben verschiedene Antworten gegeben. Eine der Antworten ist, dass eine Synagoge eigentlich mit dem Beit HaMikdash verglichen wird. Und der Beit HaMikdash, dass der heilig ist, steht halachisch fest. Und die Synagogen heißen so Mikdash Ma'at. Das erklärt, die Gemara erklärt, es gibt einen Vers in der Prophezeiung des Propheten Jeheskels, wo Gott sagt, ich werde für das Volk Mikdash Ma'at sein, ein kleines Heiligtum. Gott schafft für uns die Möglichkeit, kleine Heiligtümer zu haben. Was bedeutet das eigentlich, sagt die Gemara? Das sind die Synagogen. Und entsprechend gibt es eine Interpretation, die sagt, dass die Synagogen ihre Heiligkeit von vom Tempel ableiten. Und entsprechend, und es muss nicht sein, dass wir diese Heiligkeit auf Tora-Ebene sehen. Es reicht, dass sie auf rabbinischer Ebene existiert. Das ist eine Auseinandersetzung. Es gibt Quellen, die sagen, dass die Heiligkeit der Synagogen von der Tora fortfließt. Andere, die sagen, es fließt zwar nicht von der Tora fort, denn die Synagoge kennen wir in der Tora gar nicht, aber es fließt rabbinisch fort. Okay, macht jetzt nicht aus, weil das Zünden der Chanukka-Lichter ist ja ohnehin eine rabbinische Mitzwa. Und die Idee ist, wir können ja nicht die Menorah im Beit HaMikdash zünden. Aber in Andenken daran, dass eben die Menorah im Beit HaMikdash wieder gezündet wurde, zünden wir in der Synagoge. Ich will das besser umschreiben. Die Mitzwe, die wir zu Hause erfüllen, wenn wir Chanukka-Lichter zünden, ist die Mitzwe, die Erinnerung an das Wunder. Pirsu Menisse. Wir tun das, um an das Wunder zu erinnern und danken eigentlich Gott, dass es diesen Wunder gegeben hat. Und damit meinen wir sowohl Nesbach HaShemen, den Wunder des Ohlkrugs, als auch, wie wir sagen, Hanerot Alalo Kodeshem, diese Lichter sind heilig. Da sprechen wir vom Krieg, vom großen Sieg, ja, als der Krieg noch längst nicht vorbei war, aber vom großen Sieg, dass Jerusalem und der Tempel befreit wurden und der Tempel wieder eingeweiht wurde. Dafür drücken wir Dankbarkeit aus. Aber außerdem gibt es auch die Tatsache, dass man angefangen hat, wieder zu zünden. Ja? Damit meine ich nicht das Wunder des Krugleins, sondern dass die Menorah tatsächlich gezündet wurde. Und daran soll eigentlich das Zünden in der Synagoge erinnern. Und tatsächlich ist am Minhag, dass man die Menorah in der Synagoge an der Südseite errichtet. Warum an der Südseite? Weil im Beit HaMikdash die Menorah an der Südseite war, beim, beim südlichen Wand des, von innen, von des Heiligtums. Interessant ist auch diesbezüglich zu bemerken, dass wenn wir uns Zeichnungen, Rekonstruktionen des, des Hechals, also des Heiligtums des Bet HaMikdash, anschauen, dass die Menorah links von der Parochet abgebildet wird, in der Synagoge sie aber rechts von der Parochet aufgestellt wird. Wie kann das sein? Sehr einfach. Wir leben hier in Europa und oder in Amerika, wenn sollte es einige deutschsprachige Leute das in Amerika runterladen später. Und wir leben hier in Europa und Israel ist südostlich von uns, hier, also Ost-Südost. Und entsprechend ist die Parochet Richtung Misrach, Osten. Im Bet HaMikdash war die Parochet vor, zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligtum an der Westseite des Heiligtums. Und entsprechend haben wir eine Verwechslung hier, an welcher Seite von der, der Parochet die Menorah aufgestellt wird. Jetzt die Frage ist, wenn, wenn wir uns die Frage stellen, ob man außerhalb der Synagoge, an einem Ort, wo ein Minyan stattfindet, eine Menorah zünden soll oder nicht, ja, ist also, dann sehen wir eine, die Frage von welchem, welchen Grund für, welchen Grund für diesen Minhage, dass wir eine Synagoge zünden, überwiegt. Wenn Pirsum Enisa überwiegt, dann können wir sogar zur Schlussfolgerung kommen, dass man auf der, dass man ohnehin auf der Straße zünden darf, hat mit der Synagoge nichts zu tun. Wenn wir sagen, es ist für Leute, die in ihrem, ihrer Pflicht nicht erfüllt haben, weil, nicht erfüllen können, weil sie obdachlos sind, ne, da brauche ich Leute, die vor Ort sind. Wenn ich keine Leute vor Ort sind, dann bringt es ja nicht. Ich meine Leute, die dort wohnen. Wenn Leute, die nicht wissen, damit ihre Pflicht erfüllen können, dann darf ich auf der Straße vielleicht auch zünden. Wenn es aber sein muss, weil die Synagoge mit dem Tempel verbunden ist, das ist ein Mikdash Ma'at, dann hilft mir das Ganze gar nichts. Ja? Also die zwei ersten Gründe, Gründe, die ich vorgeschlagen habe, da muss man dann fragen, gut, eigentlich ist es ein Geist dieser, dieses Minhags, das man nach draußen zündet. Und die Frage ist nur, darf ich oder darf ich nicht? Aber wenn der Vergleich mit dem Bet HaMikdash der wichtigste ist, dann fängt unser Gespräch gar nicht an. Und entsprechend entsteht eine interessante Typologie. Jene Poskim, wie zum Beispiel die Rabbanim Yosef, Vater und Sohn, die der Meinung sind, dass wenn man Maariv betet, und wenn man ein Minyan hat, man schon zünden darf, ja, auf der Straße, und natürlich besser, wenn man noch Maariv betet. Die werden selbstverständlich sagen, wenn man hier täglich betet, ist das, reicht es. Die, die erlauben, auf der Straße zu zünden, ist ja ohnehin kein, kein Problem. Aber für alle anderen, die, die sagen, dass man eine Bracha sprechen soll, nur an der Synagoge zugelassen, dann ist die Frage, was ist mit so einem Ort? Und was für Präzedenzfälle kennen wir? Ich habe heute einen interessanten Präzedenzfall gefunden, nämlich auf Chaim Kanievski, heute eigentlich die größte Figur im sogenannten litwischen Judentum in Israel. Chaim Kanievski, als seine Mutter verstorben ist, das ist schon eine sehr lange Zeit her, sein Vater war noch am Leben, hat man ein Jahr lang regelmäßig zu Hause ein Minyan gehabt. Und als Chanukka gekommen ist, Minyan war nicht für jeden Tag, es war Schabbes, also Schabbes, Motze Schabbes. Ich habe die Einzelheiten nicht gesehen, aber ich glaube, was ich vermute, ist, dass Rav Kanievski Senior, also Vater von, vom jetzigen Rav Chaim, Rav Yaakov Kanievski, war vermutlich schon alt und konnte nicht zu Fuß in die Synagoge. Und man hat deshalb an jenen Tagen, wenn es nicht möglich war, mit einem Auto hinzuführen, hat man einen Minyan vor Ort gemacht. Das ist, was ich so rekonstruiere. Und er hat dann darauf hingewiesen, dass man Motze Shabbos nicht die Menorah so zünden soll, wie man in der Synagoge zündet, nämlich vor Ende des Gebetes, sondern Nachdem das Gebet fertig war, und daraus lässt sich auch schließen, dass das seine persönliche Menorah war. Das heißt, für Rav Yaakov Kanievski war sogar ein Minyan, das sich ein Jahr lang trifft, nicht genügend, und Innerhaus ein Jahr lang, war nicht genügend fest etabliert, dass man in der Synagoge die Chanukka-Lichter zünden soll. Von seinem Mechuten, Rav Eliashiv, erzählt man, dass er diesbezüglich, also der Schwiegersohn, erzählt diesbezüglich, dass Rav Eliashiv gesagt hatte, dass in so einem Fall man eigentlich schon zünden könnte, weil die so etabliert sind. Und daraus lässt sich schließen auch, dass Rav Eliashiv selbst nur das erlaubt, wenn wenigstens das Minyan sich sehr langfristig trifft. Ich weiß nicht, was Rav Eliashiv sagen würde, wenn man sich langfristig auf der Straße trifft. Leider ist er verstorben und wir können nicht wissen, was er sagt. Aber er braucht, also er wäre mit dem Rabbanim Yosef und mit Rav Mordechai Eliyahu nicht einverstanden, für die ein einziges Mariv reicht, um ein Minyan zu schaffen. Ja? Die würden sagen, nein, es muss etwas sein, das jeden Tag geschieht. Okay. Rav Asher Weiss ist ein, den zitiere ich ja häufig, er ist ein Talmid vom Klosenburger Rebbe, habe ich früher erwähnt, der in seinem Responsen Divrei Yatziv sich deutlich dafür geäußert hat, dass man nur in der Synagoge zünden darf, nicht außerhalb der Synagoge. Interessant ist, dass Rav Asher Weiss, in einem Shiur bemerkt, ich habe es jetzt mündlich von ihm gehört, nicht schriftlich, aber es war ein sehr schöner Shiur, wo er sagt, die Minyanim sind schon so etabliert und dass man mittlerweile schon Zelten aufgestellt hat. Es ist nicht mehr einfach auf der Straße beten. In diesem Fall glaubt er, man soll schon zünden. Rav Herschel Schechter, und seine Tshuva ist eigentlich für mich heute zentral, Rav Herschel Schechter ist anderer Meinung. Rav Herschel Schechter, für ihn ist sehr klar, dass der Aspekt, dass die Synagoge mit dem Beit HaMikdash ein bisschen verglichen werden kann, das Mikdash Maat, das ist der wichtigste Grund. Und er stützt sich dabei auf der Lehre von Rabbi Yosef Ben Soloveitchik, und eigentlich sagt er sogar auf dem Vater von Rabbi Yosef Ben Soloveitchik, Rav Moshe Soloveitchik, dem Sohn vom berühmten Briske Rov, Rav Chaim Soloveitchik. Für die war klar, dass es diese besondere Heiligkeit der Synagoge ist, die veranlasst, dass man dort die Chanukka-Lichter zünden darf. So weit geht das, dass der Minhag von Rav Moshe Soloveitchik war, normalerweise, so heißt das in manchen Poskim, man soll die Chanukka-Lichter in der Synagoge zwischen Minche und Maariv zünden. Warum zwischen Minche und Maariv? Weil man als Minyan zusammenkommt, um Minche zu beten. Und man bleibt zusammen, weil man bald Maariv beten wird. Und damit hat man zweimal ein minyanbedürftiges Ereignis und dazwischen zünden wir, dann ist klar, dass wir ein Minyan sind. Aus einer ähnlichen Überlegung sagte Rav Moshe Soloveitchik, oder war das Rav Yosef Ben Soloveitchik, dass man Motze Shabbos, wenn man nach Maariv zündet, man hat ja keine Wahl, man muss erst warten, bis der Schabbat vorbei ist. Mit Maariv deklarieren wir, dass der Schabbat vorbei ist. Wir sprechen in der Amida Havdalah und machen dann auch Havdalah später mit einem Becher Wein. Erst nach der Amida können wir zünden. Hat er gesagt, naja, nachdem, dass wir beten, sagen wir gegen Ende des Gebetes einen Kaddishtit Kabbal. Ja, wir beten, dass unser Gebet akzeptiert wurde oder wird. Und sagte, man soll die Chanukka-Lichter vor diesem Kaddisch. Das ist so ein bisschen überraschend. Normalerweise macht man es genau danach. Aber er war der Meinung, dass man es davor macht, damit man noch ein Minyan ist. Und zwar in der Synagoge. Andere Schüler von Rabbi Yosef Ben Soloveitchik stützen sich darauf, dass es ohnehin bei vielen Aschkenasim an Minag ist, darauf zu stehen, dass am Ende des Gebetes nach Aleinu immer jemand Kaddisch sagt, dass dieser Kaddisch Yatom das Publikum vereint und dann kann man davor noch immer die Kerzen gezündet haben, das reicht auch. Und sagt Rabbi Yosef Schechter zwei Dinge. Erstens sagt er, nur in der Synagoge. Zweitens sagt er, wir brauchen ein Minyan. mal zu schauen, was tun wir jetzt in Synagogen, die wegen Covid derzeit nicht Haftarah in der Synagoge machen. Er empfiehlt eigentlich, dass man in diesem Fall für die, die sich nach dem Minhagim von der Familie Soloveitschik richten, um diesmal doch vor dem Kaddish Tit Kabal die Kerzen zu zünden, damit man noch immer vom Kaddish Tit Kabal als Minyan vereint wird. Und ich muss hier noch eine Kleinigkeit hinzufügen. Ich habe ja gesagt, es gibt hier rote Fäden bei einem Posek verschiedene Themen vereinen. Und ich kann irgendwie nicht ignorieren, dass mir diese Überzeugung der Soloveitschik Poskim, dass der Aspekt von der Synagoge als Mikdash Maat unheimlich wichtig ist, dass ich diese Überzeugung bereits von anderswo kenne. Wo kenne ich das her? Rav Yoshe Ben Soloveitschik beschrieb, dass als er in Berlin war, er gesehen hat, dass nicht nur während zu Rosh Hashanah Yom Kippur, als die Männer sich am Boden geschmissen haben, ist das ja, man werft sich am Boden, war nach Nukurim und Mishtachavim und Modim im Aleinu und zu Yom Kippur, als das Sündenbekenntnis des Kohen Gadols wieder inszeniert wird, hat er gesehen, dass die Frauen das auch machen. Das ist nicht Standard, nicht in jeder Synagoge tun die Frauen das. Und Rav Soloveitschik hat das mit sehr viel, also er mochte das sehr viel, weil er sah darin eigentlich, wie dass man sich vor den Toren der Azara im Ezrat Nashim, ja, es gab ja verschiedene Höfe im Bet HaMikdash, es gab den Ezrat Israel, die Azara, der Hof, wo man die Opfer, wo man dabei war, wenn die Kohanim unsere Opfer gebracht haben. Und dann gab es Richtung Osten einen großen Hof, der das Frauenhof hieß. Und dort vor den Toren des Bet HaMikdash hat man sich auch am Boden geworfen. Und deshalb sah Rav Soloveitschik darin eine Erfüllung dieser Gedanken. Man ist in der Synagoge. Die Synagoge hat verschiedene Elemente, die alle anderen Bet HaMikdash erinnern. Und deshalb, ja, ist die Frage in Ezrat Nashim, ob man auch, er sah das in dieser Terminologie, ob man in Ezrat Nashim sich auch bückt oder nicht. Also für ihn war das klar, dass die verschiedenen Teile der Synagoge diese Korrespondenz mit dem Tempel sehr stark aufrecht, diese Elemente, diese Verbindung sehr stark aufrechterhalten. Und deshalb würde ich mal sagen, ich bin nicht überrascht, das hier in Hilchot Chanukah wieder zu sehen. So, und das bringt uns so vielleicht zu einem Schlussthema, warum Halacha nicht so etwas do-it-yourself ist, dass jeder für sich mal, man liest ein paar Zeilen und man entscheidet. Wir sehen hier, wie es gewisse überdachende Themen gibt. Es gibt Themen, die verbinden viele Themen verbinden, wo man nicht normalerweise daran denkt, wie, dass sie irgendwie irgendwelche Verbindung miteinander aufzeigen. Und hier sehen wir, wie die Poskim hier, es verbinden sich verschiedene Elemente. Wie steht man zu einer Bracha, zu einem Minhag? Was ist der Grund, dass wir eine Synagoge zünden? Was ist, welcher Grund überwiegt? Hat das eine Verbindung vielleicht mit Rosh Hashanah und Yom Kippur? Aus diesem Grund soll man Halacha nicht selbst, also sollen wir nicht für uns selbst all unsere Fragen entscheiden. Natürlich muss man nicht für jede Kleinigkeit zu einem Posek laufen, aber es ist eine gute Idee, immer wieder den Rat eines Poseks, die Entscheidung eines Poseks einzuholen, weil es eigentlich eine viel breitere Sicht braucht, um bestimmte Fragen zu beantworten, wie wir das heute Abend gesehen haben. So, ich danke für die Aufmerksamkeit und meine Nachsprecherin ist schon da.